Ja, guten Morgen zusammen. Ich habe heute Morgen gedacht, dreimal war geplant, dass ich nach Chemnitz komme. Nie hat es geklappt. Heute bin ich zum ersten Mal in Chemnitz zu einer Veranstaltung. Ich freue mich auf diese Veranstaltung und ich freue mich darauf, dass ich nicht genau das Thema der Veranstaltung gestellt bekommen habe, Grenzen der Akzeptanz. Dann wäre ich fast notwendig wieder mal in die Diskussion um akzeptierende Jugendarbeit reingeraten. Und mir ist es lieber, den Blick, den Fokus auf andere Fragestellungen zu richten, als immer wieder diese Diskussion aus neuen Blickwinkeln seit 15, 20 Jahren zu führen. Heute geht es also bei mir um Grenzen der sozialen Arbeit, allgemein, nicht speziell um Grenzen der Akzeptanz. Allerdings, bei diesem Thema Grenzen in der sozialen Arbeit geht es vorwiegend um die Arbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen. Ich habe den kurzen Fahrplan auf einer Folie. Ich arbeite in meinem Alter immer noch mit Folien und bin bislang nicht zum Beamer übergegangen. Und ich hoffe, die Gnade der frühen Geburt bewahrt mich davor, mir diese Technik noch aneignen zu müssen. Also mit Folie. Ich möchte zunächst eingehen auf die Diskussion um Grenzen, möchte dann ansprechen, Grenzsetzungen, die ich für unzulässig halte, die aber in Diskussionen immer wieder beschworen werden, vor allen Dingen in der Praxis. Im dritten Schritt möchte ich auf tatsächlich relevante Grenzen eingehen, dann auf einen Punkt, der mir für die Praxis gerade wichtig scheint, nämlich die Risiken in Grenzsetzung zu verabsolutieren. Schließlich, das darf in diesem Thema nicht fehlen, die gesellschaftlichen Einflüsse auf Grenzziehung und ein Fazit möchte ich ziehen unter dem Leitmotiv Grenzen als Lernprovokation zu begreifen. Nicht in dem gängigen Sinne Schluss aus Ende, sondern als Lernprovokation. Ich möchte anfangen mit einer kleinen Erzählung. Eine der spannendsten Tagungen, die ich in meinem inzwischen langen Berufsleben erlebt habe, war 1997 eine Fachtagung, die auf dem Hintergrund eines Films im ZDF stattfand. In diesem ZDF-Film war es um Sozialarbeit in Medellin in Kolumbien gegangen, einer Millionenstadt, in der damals pro Monat ungefähr 500 meist männliche Jugendliche umgebracht worden. Im Rahmen von Bandenkriegen und durch Paramilitärs. Täter wie Opfer waren weitgehend, wie gesagt, männliche Jugendliche, häufig Auftragskiller. Das Ziel der Sozialarbeit dort war zunächst mal zu versuchen, die Zahl der Ermordeten nicht weiter steigen zu lassen. Die Sozialarbeiter, mit denen ich auf dieser Fachtagung diskutiert habe, unter dem Leitthema Umgang mit Gewalt junger Menschen in Kolumbien und in der Bundesrepublik Deutschland, als Vergleich, wobei mir das Vergleich sehr hochgestochen schien, fand ich ungemein spannend, weil diese Sozialarbeiter einen sehr kompetenten Eindruck vermittelten und gleichzeitig, deswegen erwähne ich das hier, in kolossaler Weise uns damit konfrontierten, mit was für Empfindlichkeit, mit was für vorschnellen Mustern wir immer wieder mit Grenzziehung umgehen. Mein Blick auf Grenzen wurde durch diese Diskussionen, durch diese Gespräche kolossal verändert. Und davon möchte ich einiges heute inhaltlich mit einbringen. Meine Schlussfolgerung, gerade aus dieser Veranstaltung, war: In den allermeisten Fällen, in denen Deutschland nach Grenzen gerufen wird, ist vielleicht eine Grenze im Sinne der bislang praktizierten Handlungsmuster erreicht. Ein "so geht's nicht weiter". Aber es wäre in fast allen solchen Situationen unhaltbar zu sagen, nun geht gar nichts mehr. Fast immer müsste es vielmehr heißen, es geht nicht mehr so, wie wir es bislang gemacht haben. Oder es geht nicht mehr so, wie es sich der Träger vorstellt. Oder die Öffentlichkeit vorstellt. Oder die Kommune vorstellt. Hinter Grenzen, ich hatte es eben schon angedeutet, ist in aller Regel nicht Schluss. Ich sage bewusst, ist in aller Regel nicht Schluss. Nicht nur sollte nicht Schluss sein. Denn hinter jeder Grenze fängt etwas anderes an. Eine andere Ebene der Auseinandersetzung oder, wenn wir schon den geografischen Begriff nehmen, spätestens seit Galilei wissen wir, dass nicht irgendwo am Ende der Erdscheibe wir runterfallen, sondern dass hinter jeder Grenze etwas anderes liegt, ein anderes Land. Und im pädagogischen Bereich liegt hinter jeder Grenzsetzung ein anderes Handlungsfeld, eine veränderte Situation, aber nicht das Schluss aus, Ende. Diese Haltung allerdings, das wissen Sie alle, ist immer wieder verbreitet mit sozialer Arbeit oder überhaupt im Umgang mit jungen Menschen, könnte man Grenzen setzen im Sinne von Schluss aus Ende. Sie kennen etwa die üblichen Nazi-Herausforderungen, vielleicht das deutlichste Beispiel dafür sind. Aber Sie kennen alle auch die Fragestellung, ja, wo sollen Sie denn hin? Wem sollen wir Sie denn zumuten? Wen denn eher als dieses Land, was Sie aufgepäppelt hat? Vielleicht nicht aufgepäppelt von denen, die jetzt Nazi rausrufen, aber gar nicht so selten vielleicht vom lieben Opa desjenigen, der jetzt heute Nazis rausruft. Oder vom sozialen Milieu, in dem die Nazis rausrufen, aufgewachsen sind. Also aus gleichen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Überall, wo mit Grenzen ein Schlussstrich gezogen werden soll und wo das Denken dann aufhört, ist dieses Muster fatal. Grenzsituationen müssen vielmehr als Herausforderungen, als besondere Herausforderungen empfunden werden. Herausforderungen nach anderen Wegen zu suchen, nach Wegen, die eher versprechen, weiterzuführen und nicht in Sackgassen zu enden. Wer Grenzen definiert, setzt damit in der Realität fast nie das Ende von Auseinandersetzung, sondern, wie schon gesagt, geht zu einer anderen Qualität von Auseinandersetzung über. Vielleicht das deutlichste Beispiel dafür, wie unsinnig es ist, wie widersinnig es ist, zu meinen, mit Grenzsetzungen, gar noch verbunden mit ordnungspolitischen Maßnahmen, mit ordnungspolitischen Zwangsmaßnahmen gar, etwas beenden zu können, mit hart durchgreifen, was ja oft mit Grenzsetzungen verbunden wird, hart durchgreifen zu können, liefert uns ausgerechnet die Geschichte des Nationalsozialismus. Deswegen möchte ich einen kurzen geschichtlichen Exkurs machen, gerade weil in der Öffentlichkeitsdiskussion, in der Fachdiskussion weniger, aber in der Öffentlichkeitsdiskussion immer wieder nach dem harten, rigiden Durchgreifen gerufen wird. Wenn wir auf die Geschichte des Nationalsozialismus im Umgang mit anstößigen Cliquen damals gucken, mit den sogenannten wilden Cliquen, die sich in den 30er oder vor allen Dingen 40er Jahren sehr ausgebreitet haben, dann erleben wir, dass selbst die Nazis mit ihrem Terrorapparat, mit ihren Jugend-KZs, mit ihrer HJ-Polizei, mit ihrer Massenhinrichtung von randalierenden jungen Menschen nichts erreicht haben, sondern nach ihren eigenen Gestapo-Akten das Problem der wilden Cliquen immer schlimmer wurde. Das heißt, selbst menschenverachtende Repression dieses nationalsozialistischen Terrorsystems konnte nicht das durchsetzen, was Ruhe- und Ordnungsfraktionen immer wieder propagieren, nämlich dass rigideres Durchgreifen erfolgreicher sei. Ich muss ja nicht betonen in diesem Kreis, dass solche Parolen des harten Durchgreifens häufig eine Geringschätzung, eine Verachtung von anderen Menschen mit beinhalten. Aber der Hinweis darauf, dass solche Methoden sich auch als ineffektiv erweisen, dass empirisch auch in anderen Zusammenhängen keine Nachweise dafür gibt, dass diese Rufe nach Ruhe und Ordnung und nach härterem Durchgreifen effektiver seien als zivilgesellschaftliche Handlungsmuster. Dieses zusätzliche Argument in der Auseinandersetzung mit Grenzziehung scheint mir wichtig zu sein, in Auseinandersetzung mit dem, was gerade in der Öffentlichkeit immer wieder propagiert wird. Grenzen ziehen, so die Quintessenz, löst in der Regel also keine Probleme, sondern schafft neue oder andere. Das gilt insbesondere da, wo Grenzziehungen selbstverständlich verbunden werden mit Belehrungen, mit Zurechtweisungen, mit Drohungen, mit Strafen, Ausgrenzungen oder Vertreibungen. Der Grenzziehung pflegen die Illusion, dass da, wo die Kommunikation mit dem Gegenüber nicht mehr klappt, dass da einseitige Maßnahmen des Durchgreifens eine Alternative seien. Dieses monologische Machtwort aber erweist sich immer wieder als völlig ineffektiv. Wenn Sie mal überlegen in Ihren Handlungsfeldern, Sie kennen sicher Situationen, in denen jemand versucht hat, mit Machtwort eine Grenze zu setzen. Wenn Sie dann aber mal überlegen, wo das geklappt hat, wo das nicht geklappt hat, vermute ich, dass Ihnen allen viel mehr Beispiele einfallen, wo das eigentlich nicht geklappt hat, sondern wo die Probleme sich höchst auf eine andere Ebene verschoben haben, aber nicht sich erledigt haben. Ich möchte zu dem ersten Punkt, Diskussion um Grenzen, einen zweiten Aspekt noch ganz kurz mit anfügen. Sie alle kennen in der sozialen Arbeit einen Prozess, den ich immer sehr gerne bezeichne als die Pflege von Jammerkulturen. So, dieses Reden darüber, wir würden ja gerne, wenn wir nur genug Personal hätten oder genug materielle Mittel, dann würden wir natürlich, aber so können wir nicht. Das Beispiel Medellin hat mir gezeigt, wie problematisch diese so sehr verbreitete Haltung ist. Medellin als Beispiel zeigt, soziale Arbeit, qualifizierte und verantwortungsvolle soziale Arbeit ist im Prinzip überall da gefordert, wo sie notwendig ist und nicht ab einem bestimmten Punkt nicht mehr möglich. Das heißt nicht, dass jede Form des Angebots unter allen Bedingungen möglich ist. Aber es ist die Herausforderung, danach zu gucken, welche Bedingungen sind da und was ist unter diesen Bedingungen sinnvoll zu leisten. Statt zu sagen, solange dies und jenes nicht gegeben ist, brauchen wir es gar nicht anzufangen. Sie kennen alle diese Haltung, wahrscheinlich nicht von sich selbst, aber von Kolleginnen und Kollegen. Ein Beispiel dafür, wo ich tatsächlich eine Grenze sehe, sprach mal mit einem Team, Straßensozialarbeit, die einen Arbeitsvertrag über 6 Monate hatten und die mir sehr pointiert begründeten, weshalb sie mit so einem Arbeitsvertrag versuchen wollten, zwar vieles anzuschieben, aber keine intensive Beziehungsarbeit aufbauen wollen. Also sie sagten, wenn wir Beziehungen aufbauen, die für die Jugendlichen wichtig sind und die nach einem halben Jahr abbrechen, dann werden die nächsten Nachfolger es noch schwerer haben als wir. Also können wir das nicht verantworten. Aber wir können vieles andere Sinnvolle tun. Das als Beispiel dafür, dass es Alternativen gibt zwischen Jammerkultur und meinen, man könnte alles machen, wenn die Ressourcen nicht dafür da sind. Soweit ein bisschen ausführlicher zu den kontroversen Diskussionen um Grenzziehungen. Ich möchte jetzt in meinem zweiten Teil auf unzulässige Grenzziehung kommen. Dazu eine zweite Folie. Immer wieder wird, muss ich hier gucken, das
Stratuschi.
Immer wieder werden Grenzen in Fachdiskussionen in der Praxis so gezogen, dass das mit dem KJG eigentlich nicht vereinbar wäre. Im KJG, ich habe es hier ausdrücklich nochmal rausgezogen, heißt es, jeder junge Mensch hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Es heißt da, ich schiebe das jetzt mal weiter hoch, jeder. Und jeder heißt auch jeder junge Straftäter, auch jeder junge Rechtsextremist. Denn das Gesetz ist so formuliert, dass man selbst, wenn man noch so Schlimmes getan hat, den Anspruch auf Leistung der Jugendhilfe nicht verwirken kann. Und dass man den auch nicht verwirkt, wenn gleichzeitig aufgrund von Taten beispielsweise Polizei und Justiz mit der gleichen Person zu tun haben. Es ist dann möglicherweise die Frage, welche Angebote, wie. Aber ich möchte darauf hinweisen, das KJG sagt ausdrücklich, jeder Mensch hat das Recht. Ich finde das ganz zentral, weil jede Alternative dazu bedeuten würde, dass jemand feststellt, wer ist würdig, Angebote von Jugendhilfe zu empfangen und wer ist nicht würdig. Und dann kommen wir allerdings ganz schnell in zivilgesellschaftliche und menschenrechtliche Kalamitäten, nach welchen Kriterien wir entscheiden, wer würdig ist und wer nicht würdig ist. Deswegen halte ich es für ganz zentral, ernst zu nehmen, dass sie heißt, jeder. Es gibt nur eine Ausnahme, wo dieser Anspruch des KJG nicht realisiert werden kann, nämlich wenn die Jugendlichen nicht wollen. Das KJG sagt nämlich, nur junge Menschen haben das Recht auf Angebote, aber nicht haben die Pflicht, diese Angebote auch wahrzunehmen. Jetzt aber im dritten Teil zu dem Komplex, der wahrscheinlich für die meisten am ehesten im Mittelpunkt steht, der wahrscheinlich auch der ist, den die meisten am ehesten von meinem Thema erwartet haben, nämlich das Eingehen darauf, wo sind denn tatsächlich Grenzen? Wo kommt soziale Arbeit möglicherweise an Grenzen? Ich erinnere nochmal an meine Einleitung. Ich meine mit Grenzen da nicht Punkte, an denen nichts mehr geht, sondern Punkte, an denen eine neue Qualität von Herausforderung entsteht, um zu gucken, solche Bedingungen, die im Moment Grenzen setzen, auch zu verändern. Ich muss leider immer ein bisschen wandern, aber ein bisschen Bewegung ist vielleicht ganz gut. Ich kann sowieso schlecht stehen, besser laufen. Eine erste Grenze sehe ich da, wo kein sozialer Raum, ich meine nicht ein eigener Raum, eine eigene Einrichtung, sondern kein soziales Umfeld, keine soziale Entfaltungsmöglichkeit für professionelles Sozialarbeitshandeln vorhanden ist. Und wo ein solcher sozialer Raum auch aktuell nicht erschlossen werden kann. Gerade in der Arbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen ist es ein zentrales Problem, ob ein unterstützendes, ein zivilgesellschaftliches engagiertes Umfeld vorhanden ist oder ob dieses Umfeld nicht vorhanden ist. Wenn dieses Umfeld nicht vorhanden ist oder kaum in Ansätzen vorhanden ist, dann sind die Handlungsmöglichkeiten außerordentlich eingeschränkt und es gibt sicherlich auch Situationen, in denen man sagen muss, solange Mindestvoraussetzungen nicht gegeben sind, kann hier bestimmte Arbeit, zum Beispiel soziale Angebote sozialer Arbeit für rechtsorientierte Jugendliche, keinen Sinn machen. beispielsweise dann nicht, wenn in einem Ort Leute, die sich von rechten Orientierung abwenden, Angst haben müssen, noch weiter auf die Straße zu gehen. Dann geht es darum, diese Bedingungen vor Ort erst zu ändern, es attraktiv werden zu lassen, sich auch anders zu orientieren als rechts. Wenn es aber gefährlich wird, sich anders zu orientieren als rechts, dann nützt pädagogische Intervention auch nicht, solange nicht gleichzeitig, zumindest parallel, diese lokalen Bedingungen sich auch ändern. Zweitens, das ist nett, man muss sich immer hin und her wandern, soziale Arbeit gerät da an ihre Grenze, wo ihre Angebote und Leistungen nicht oder nicht mehr ihren Zweck erfüllen können, weil sie erfolgreich instrumentalisiert werden. Ich sage bewusst erfolgreich instrumentalisiert werden, weil ich immer wieder in Diskussionen höre, dass das erfolgreich instrumentalisiert werden gleichgesetzt wird mit den Versuchen zu instrumentalisieren. Aber nicht jeder rassistische Spruch ist schon eine Instrumentalisierung. Oder wenn in einer Clique von Jugendlichen einer organisiert ist und versucht, die anderen auch zu organisieren, dann ist das nicht schon eine Instrumentalisierung, sondern erst in dem Moment, wo die Mehrheit der Clique sich auch entsprechend ansprechen lässt. Aber nicht, weil der eine es versucht, ist es schon eine erfolgreiche Instrumentalisierung. Zweitens, zweites Stichwort zur Instrumentalisierung. Instrumentalisierung kann von rechten Szenen und Organisationen erfolgen. In der Praxis erleben wir aber mindestens genauso häufig, dass eine Instrumentalisierung sozialer Arbeit von ganz anderen Stellen erfolgt. Zum Beispiel von der Polizei, zum Beispiel von Präventionsräten oder einfach vom sozialen Umfeld, von der Nachbarschaft, die Ruhe und Ordnung haben will und die nichts anderes will als Ruhe und Ordnung. Wo soziale Arbeit erfolgreich instrumentalisiert wird, wo solche Instrumentalisierungsversuche Erfolg haben, da kann soziale Arbeit nicht mehr wirksam sein. So meine zweite These. Dritte, auf eine andere Art von Grenze treffen Angebote, wo keine Bereitschaft zu einer Kommunikation vorhanden ist oder geschaffen werden kann. Zu einer Kommunikation jedenfalls, die ein Mindestmaß von gegenseitiger Achtung beinhaltet und nicht Kommunikation oder Akzeptanz zu einer Einbahnstraße verkommen ist. Also tut was für uns, bringt für uns Dienstleistung, unterstützt uns, aber ansonsten wollen wir von euch in Ruhe gelassen werden. Extremfall. Leidige Diskussion, vor allem in den 90er Jahren, um Räume für Musikgruppen, rechte Musikgruppen, wo da eine Musikgruppe auftritt und sagt, wir wollen einen Raum, aber wir wollen ansonsten in Ruhe gelassen werden. Es ist kleine Instrumentalisierung unter Ausschluss von Kommunikationsbereitschaft. Ganz anders kann, ich sage bewusst, kann die Situation sein, wenn intensive Beziehungsarbeit zwischen den Jugendlichen und einem Sozialarbeiter läuft und in solchen Kontexten so jemand ausnahmsweise dann auch Raummöglichkeiten zum Musikmachen zur Verfügung stellt, um damit gleichzeitig Raum zur Auseinandersetzung um diese Musik schaffen zu können. Aber dann muss beides im Zusammenhang stehen. Dann kann es Sinn machen. Ich habe damit gleichzeitig den vierten Punkt mit einbezogen und springe dann direkt zum fünften. Sozialarbeit gerät da eine Grenze, wo die Zielgruppe, aber auch nicht selten Außenstehende, den Fachkräften ihre Ansprüche unausweichlich als Handlungsmaxime aufzwingen. Ich sage bewusst aufzwingen, nicht aufzuzwingen, versuchen. Wo beispielsweise gesagt wird, schafft ihr die Jugendlichen dort weg, aber wir sind nicht bereit, mit denen zu reden. Oder wo von einem Präventionsrat etwa gesagt wird, ihr habt hier lediglich dafür zu sorgen, dass bestimmte Schutzinteressen Angstabbauinteressen von Erwachsenen realisiert werden. Und was mit Jugendlichen ansonsten passiert, interessiert uns nicht. Holt sie von der Straße. Das ist eure Aufgabe. Wo solche Instrumentalisierungen durchgreifen, nicht versucht werden, sondern durchgreifen, da ist eine Grenze von sozialer Arbeit erreicht. Oder aber soziale Arbeit stößt ganz schnell in Situationen, in denen sie für alle einen Eindruck des Versagens bringt. Für alle. Sechster Punkt. Soziale Arbeit gerät da an eine Grenze, wo ihr zentraler Auftrag auf Kooperationsverweigerung stößt. Ich habe beides, das gerade Ihnen schon angedeutet. Wir haben ganz häufig die Situation, dass das soziale Umfeld fordert, die soziale Arbeit soll sich irgendwo in einem Problemfeld engagieren, gleichzeitig aber sagt, mit denen reden wir doch gar nicht. Mit denen doch nicht. So wie die drauf sind, wie die reden, wollen wir mit denen nichts zu tun haben. Und gleichzeitig erwarten, dass soziale Arbeit ein Problem für sie regelt. Es ist eigentlich eine Grundregel von Konfliktberatung und Konfliktbewältigung. Man kann nicht Konflikte für andere lösen. Wenn eine Seite sagt, löst das für uns, aber wir wollen daran nicht beteiligt sein, dann kann man nichts machen. Oder man schaufelt sich selbst das Grab für die Niederlage. Siebtens, soziale Arbeit gerät da eine Grenze, wo aus ihrem Handlungs- und Einflussfeld konkrete und akute Bedrohungen, sei es der Lebensentfaltung oder gar der Unversehrtheit anderer Menschen, ausgehen. Ich habe bewusst gesagt, akute Bedrohungen. Nicht, dass etwas passieren könnte, ist ein Grund für eine Grenze. Aber, zum Beispiel, wenn man mitkriegt, dass ein Überfall geplant ist, dann ist es natürlich vorrangig, da zu intervenieren und diesen Überfall, diese Gefährdung anderer zu verhindern. Und das steht vor allen anderen Aufgaben und Ansprüchen sozialer Arbeit, das zunächst zu leisten. Damit zusammenhängt der achte Punkt, ich habe sie bewusst auseinandergenommen, wo man sich selbst bedroht fühlt. Wenn man sich selbst bedroht fühlt, dann kann man nicht mehr frei handeln und frei arbeiten. Und dann ist von daher eine Grenze erreicht. Ich komme auf diesen Punkt später nochmal zurück. Hier sei er nur erwähnt. Schließlich der letzte, auch schon eben angeklungen, wo soziale Arbeit schlicht und einfach nicht gewollt ist. Da kann soziale Arbeit auch nichts erreichen, sondern kommt an Grenzen. Ich habe gerade auf meine Uhr geguckt und ich denke, ich kann es mir leisten, auf den nächsten Komplex, auf die Risiken der Verabsolutierung von Grenzen näher einzugehen. Ich hatte sozusagen diese Stelle geplant, als eine, die ich eventuell, wenn es zu lang wird, weglassen könnte. Ich möchte auf drei Risiken hier eingehen. Das erste Risiko ist, dass bei Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern Bedrohungsgefühle da sind und man deshalb meint, man müsste Grenzen ziehen. Dankeschön für die Unterstützung. Das zweite, dass man von zivilgesellschaftlichen Defiziten vor Ort ausgeht und deshalb davon ausgeht, hier geht eigentlich nichts. Und das dritte ist, kennen Sie auch alle, zumindest von anderen, dass man Aversionen gegen eine Zielgruppe hat. Und einfach sagt, mit denen will ich nicht arbeiten, mit denen kann ich nicht arbeiten. Das ist etwas ganz anderes als die Bedrohungsgefühle, die ich als erstes ansprach, deswegen habe ich das auch auseinandergehalten.
Entschuldigen Sie.
Ja, ist nett, aber ich wollte mit dem nächsten Mal mit ihm warten. Zunächst zu den Bedrohungsgefühlen. Ich finde es wichtig, notwendig, wenn Bedrohungsgefühle da sind, näher zu fragen, sind das tatsächliche Risiken? Sind tatsächliche Gefahren hier gegeben? Zweitens, wie können die möglicherweise reduziert werden? Oder geht es auf der anderen Seite um vorhandene Ängste, meinen selbst vorhandene Ängste oder eine Außenwelterfahrung? Ein Beispiel dazu, offene Jugendarbeit und gerade offene Jugendarbeit oder gar Streetwork-Arbeit mit besonders auffälligen, anstößigen Jugendlichen steht in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit, eher in dem Ruf, dass es eine besonders gefährliche Arbeit sei. Dass das Risiko, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dabei täglich angegriffen werden, besonders groß sei. Empirisch kann das bislang nicht nachgewiesen werden. Und häufige Gespräche auf Fachtagungen haben mir bisher auch an keiner Stelle bestätigt, dass das empirisch möglicherweise nachweisbar wäre. Dass solche Fälle vorkommen, in der kirchlichen Jugendarbeit wie auf der Straße, das ist klar. Nur die Frage ist, gibt es da tatsächlich so gravierende Unterschiede? Hier passiert es also häufig, dass persönliche Grenzen oder institutionelle Grenzen, dass eine Institution, ein Träger sagt, wir wollen unsere Sozialarbeiter nicht diesem Risiko aussetzen und deshalb arbeiten wir mit diesem Klientel nicht zusammen, dass diese Haltung also häufig beschworen werden, aber nicht unbedingt auf konkrete Erfahrungen zu stützen. Kleines Beispiel dafür, um das zu problematisieren, mal ein Beispiel aus Westdeutschland, wahrscheinlich in Ostdeutschland, wenig eine Rolle spielt. In Westdeutschland gab es seit den 50er Jahren einen immensen Boom an Fördermitteln für kirchliche Einrichtungen, die Jugendeinrichtungen schaffen wollen. Das führt dazu, dass es in jeder Stadt ja geradezu eine Fülle von Räumen in kirchlichen Einrichtungen gibt, die mal mit Jugendhilfemitteln finanziert worden sind, in denen aber längst keine Jugendarbeit mehr stattfindet. Meist mit Begründungen wie, die waren zu laut, das stört im Haus zu sehr, da soll lieber jetzt der Posaunenchor rein. Das Beispiel ist nicht erfunden. Ich habe es selbst in meinem Heimatort erlebt. Oder, mit denen können wir keine Jugendarbeit machen, die kommen ja nicht zum Gottesdienst. Oder, mit denen können wir ja keine Jugendarbeit machen, die bringen ja auch nicht Christen. Und die wollen wir hier nicht im Haus haben. Solche Beispiele gibt es massenhaft in jeder Stadt. Also die Begründung von Verweigerungshaltungen in der sozialen Arbeit, obwohl hier Einrichtungen mit öffentlichen Mitteln finanziert worden sind. Hier wird etwas konstruiert an Begründung, um sich der eigenen Aufgabe zu entziehen. Das Zweite, wo ich ausführlicher darauf eingehen möchte, weil es, denke ich, gerade in Ostdeutschland viel relevanter ist. Der erste Punkt, denke ich, spielt eher in Westdeutschland eine Rolle. Nach meiner Einschätzung, also in Ostdeutschland, sind zivilgesellschaftliche Defizite. Dabei liegt auf der Hand, das muss ich in der Nähe ausführen, dass zivilgesellschaftlich unterentwickelte Regionen es auch soziale Arbeit ganz besonders schwer machen. Meine zentrale These dagegen ist, wir müssen Wege und Möglichkeiten finden, in denen wir nicht nur, das haben wir zur Genüge, den moralischen Appell aufbauen, dass zivilgesellschaftliche Entwicklung notwendig und wichtig und richtig ist, sondern wir müssen nach Wegen suchen, die zivilgesellschaftliche Wege attraktiv machen. Die Menschen vor Ort das Gefühl geben, wenn mir nicht diese oder jene zivilgesellschaftliche Entwicklung zu mehr Pluralität, zu mehr Vielfalt gehen, dann verpassen wir was. Dann haben wir weniger Chancen. Diese Seite, Zivilgesellschaft nicht ethisches Muss zu sehen, sondern als etwas, das Lebensqualität tatsächlich verbessern kann. Diese Seite ist in der Praxis noch viel zu wenig entwickelt. Dazu möchte ich auf einige Punkte eingehen, mit denen ich meine, dass diese zivilgesellschaftlichen Defizite Stück weit abgebaut werden können. Ich weiß, ich kann gerade, wenn ich damit in Ostdeutschland referiere, leicht in eine Situation kommen, dass man gesagt wird, ja, du kennst die Situation ja viel zu wenig. Ist richtig. Und ich kenne die Situation in Regionen in Westdeutschland, in denen starke rechte Strömungen gibt, auch viel zu wenig. Ich wohne selbst in einer Region, in der das Problem zum Glück nicht so groß ist. Trotzdem meine ich, einige Anregungen da für gehen zu können. Anregungen, Anstöße. Nicht als Besserwisser, der weiß, wo es lang geht, sondern als Anstöße zum Weiterdenken, Weiterkommen. Das Wichtigste sehe ich darin, zu versuchen, plurale Angebote, plurale Strukturen, auch plurale Lebensstile und Kulturen vor Ort zu fördern oder sich dafür einzusetzen, dass sie überhaupt Raum, Platz haben. Und nicht allein schon dadurch, dass sie da sind, dass Menschen ihre Vielfalt in ihrer Weise entfalten wollen, schon gefährdet sind, beeinträchtigt. So allgemein wird mir wahrscheinlich hier jeder zustimmen. Aber wenn ich sage, das muss auch heißen, abzugehen von der tradierten Ideologie, ein Jugendhaus für alle haben zu wollen oder zu müssen, will ich wahrscheinlich nicht mehr die Zustimmung von allen haben. Ich halte es für eine pädagogisch unvertretbare Ideologie, sage ich bewusst nochmal, was in der Jugendpolitik, aber auch in der Pädagogik sehr verbreitet ist, nämlich ein Jugendhaus schaffen zu wollen für alle jungen Menschen, die zufällig in der gleichen Gegend wohnen und ungefähr gleich alt sind. Wer von uns Erwachsenen wird sich das schon zumuten, seine Freizeit regelmäßig mit Leuten zu verbringen, auf die man wirklich keinen Bock hat? Aber von Jugendlichen erwarten wir das immer wieder und wundern uns, wenn das nicht klappt. Wir müssen also Wege, so ist meine Konsequenz, Wege, Möglichkeiten finden, Vielfalt zu unterstützen. Und zur Vielfalt gehört auch, Abgrenzungsbedürfnisse zu akzeptieren. Vor allem ein, auch mal unter sich sein wollen und nicht sich nur dann mit anderen treffen können, wenn man gleichzeitig hinnimmt, dass da auch andere sind, auf die man eigentlich überhaupt keinen Bock hat. Nur wer mal unter sich sein kann, wer mal zu Hause sein kann, der hat auch Lust auf Fremde. Wer kein Zuhause hat, hat auch keine Lust auf Urlaub und Reisen. Das kennen wir auch als Erwachsene. Diese doppelte Ebene zu schaffen, diese doppelte Ebene wichtig zu nehmen, statt sich immer wieder in die Ecke schieben zu lassen, wir haben doch so wenig Geld und da können wir nur einen Jugendhaus schaffen, schafft ein Dilemma, was sich immer weiter fortsetzt gegen Pluralisierung. Ich meine damit gleichzeitig aber nicht, schafft 1000 Jugendhäuser. Erstens wäre das ökonomisch nicht sinnvoll, zweitens wäre es auch überhaupt nicht bezahlbar. Sondern ich meine akzeptierte Treffpunkte. Das muss nicht heißen, dass jeder Treffpunkt oder jedes Jugendangebot auch ein Pauschalangebot ist, wie von Neckermann, mit Hausangebot und Betreuungsangebot und sinnvollem Beschäftigungsangebot und Verantwortungsübertragung auf die Pädagogen und Beratungsangebot und Beziehungsangebot und so weiter. Manchmal ist nur eins notwendig. Zwei. Treffpunkte sichern kann auch heißen, dass nicht jeder überdacht sein muss, nicht jeder beheizt sein muss und erst recht nicht jeder betreut sein muss. Aber Vielfalt zu schaffen. Zweiter Punkt, nur ganz kurz, weil ich vorhin schon angesprochen hatte, Förderung gemeinwesenorientierter Konfliktenmediation. Sich einmischen in Konflikte, aber so, dass man darauf zielt, dass Win-Win-Situationen entstehen. Konflikte zwischen Erwachsenen und Jugendlichen laufen fast immer so ab. dass Erwachsene sich zu 100% durchsetzen. Und es erfolgreich läuft, wenn die Jugendlichen ruhig sind, nicht wenn die Jugendlichen was davon haben. Also zu zielen auf eine Win-Win-Situation, in denen jeder was davon hat. Drittens, Aktivierung sozialer Kompetenzen in den jeweiligen sozialen Milieus. Und zwar vor allem von Kompetenzen zur Verbesserung der lokalen Lebensqualität vor Ort. Was können wir tun, damit wir uns hier wohler fühlen? Wohler fühlen in Vielfalt, in Unterschiedlichkeit, in gegenseitiger Anregung. Ganz wichtiger Punkt, gerade in kleineren Orten, Aktivierung von lokalen Eliten und Leitfiguren, die zivilgesellschaftliche Ansprüche ein Stück leben und ein Stück dafür stehen. Und durch ihre Leitbildfunktion vor Ort da auch ein Stück was anschieben können. Ich habe die Schwierigkeit, dass ich mit meiner Lesebrille nicht sehe, was da steht. Deswegen muss ich gerade genau hinkommen. Nächster Aspekt, alle nur ganz kurz angerissen, Förderung möglichst niedrigschwelliger Partizipationskulturen. Das heißt, Schaffung von Möglichkeiten, dass Kinder und Jugendliche gesellschaftliche Teilhabe auch ein Stück erreichen können, dass sie an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, und zwar gerade in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld. Dass diese aktive Beteiligung der Nützlichkeit man konkret auch erfahren kann, und sei es in ganz kleinen Sachen, dass die ein praktisches Erleben der Sinnhaftigkeit von Beteiligung und von Umgang mit unterschiedlichen Sichtweisen ermöglicht. Dazu gehört gleichzeitig natürlich auch die Förderung gesellschaftlicher Teilnahme derjenigen Bevölkerungsgruppen, die diskriminiert werden. Damit meine ich unterschiedliche Minderheiten, nicht nur zugewanderte Minderheiten, sondern auch andere gesellschaftliche Minderheiten, gezielt deren Teilhabe zu fördern, ist ein ganz wesentliches Moment, um die Sinnhaftigkeit von Pluralität auch zu demonstrieren. Und in dem Zusammenhang ein bisschen vielleicht provokanter Aspekt, den ich in dem vorletzten Punkt angesprochen habe. Mir wird viel zu oft in allen pädagogischen Diskussionen übersehen, gerade auch wenn es um Akzeptanz geht, dass wir nicht nur, oder dass wir unterschiedliche Formen haben in unserer Gesellschaft, wie gesellschaftliche Teilhabe für Menschengruppen eingeschränkt wird. Wir haben einmal die skandalöse, ich sage das bewusst so, die skandalöse Einschränkung von Menschenrechten, von gesellschaftlichen Grundrechten für das Gros der Zugewanderten. Und häufig ein Leben lang eine Einschränkung von Rechten, die andere mehr haben als wir. Wir haben aber gleichzeitig, und das betrifft uns direkt, mit jungen Menschen zu tun, denen aufgrund ihres Alters bestimmte Rechte vorenthalten werden. Nicht nur Wahlrecht, sondern ganz viele andere Beteiligungsrechte auch. Und gerade in einer Gesellschaft, in der die Ressourcen immer knapper werden, in der die Erwachsenen immer weniger der Jugend sagen können, wo es denn Wege in Zukunft tatsächlich gibt, also nicht nur, wo es lang gehen soll im Leben, sondern wo es auch lang gehen kann im Leben, in so einer Gesellschaft wirkt sich das immer stärker aus, dass Kinder und Jugendliche über vieles nicht oder nur sehr partiell mitbestimmen. Dass wir zum Beispiel in unseren sozialen Umfeldern, um nur einen Punkt zu nehmen, eine immer massivere Verdrängung von Kindern und Jugendlichen haben. Vor zwei Generationen war es noch so, Kinder und in Westdeutschland, in Ostdeutschland möglicherweise noch ein Stück länger, dass Kinder und Jugendliche sich fast überall aufhalten durften und es Stress gab, wenn sie was anstellen. Heute gibt es immer häufiger schon Stress, wenn sie irgendwo sind, wo sie nicht ausdrücklich hin sollen. Sie müssen gar nichts mehr anstellen. Und das ist eins von vielen Beispielen dafür, wie gesellschaftliche Teilhabe von Kindern und Jugendlichen immer mehr eingeschränkt wird und damit neue Probleme schafft. Mein Plädoyer ist diese Diskriminierung von Zugewanderten und anderen Minderheiten und altersspezifische Diskriminierung, die auch stärker gemeinsam zu thematisieren, um dadurch auch stärker aus der Ecke rauszukommen, dass das etwas ist, von dem viele Kinder und Jugendliche meinen, das würde sie überhaupt nicht betreffen. Es betrifft sie sehr massiv. Und in dem Zusammenhang finde ich übrigens auch wenn es mehr symbolhaft ist, diese Debatten um Senkung des Wahlalters, Klaus Hohlmann fordert seit Jahren 14 Jahre, finde ich sehr sinnvoll, weil sie dieses nicht thematisierte Problem jedenfalls ein Stück auf den Tisch bringen. Letzter Punkt, öffentliche Unterstützung und Integration von Opfern minderheitenfeindlicher, rassistischer und sexistischer Gewalt. Die Unterstützung, die Solidarität mit Opfern scheint mir keine Diskussion zu sein. Hier habe ich mehr formuliert und das Wort möchte ich unterstreichen, zu fordern und etwas dafür zu tun, dass Menschen, die Opfer werden, nicht nur in ihrer Opferhaltung, in Opfererfahrung ernst genommen werden, sondern gerade deren Integration gefördert wird und gefordert wird. Ich finde es völlig absurd, wenn Flüchtlinge fremdenfeindlicher Gewalt ausgesetzt sind, illegaler fremdenfeindlicher Gewalt, vielleicht darüber dann einige Krokodilstränen laufen und diese gleichen Menschen dann einige Wochen später mit legaler Gewalt ausgewiesen werden in eine unbekannte Zukunft. Sondern ich würde eher das umdrehen wollen, gerade Opfer von Gewalt in diesem Land dürfen erst recht nicht ausgewiesen werden, sondern müssen besondere Unterstützung für ihr Leben hier bekommen. Ich weiß, dass es eine provokante Forderung ist, aber mir scheint es in diesem Zusammenhang sinnvoll zu sein. Ein dritter Punkt, ich bin noch bei den Risiken der Verabsolutierung von Grenzen. Einen dritten Punkt hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, möchte doch mal kurz aufgreifen, ist die verbreitete Aussage, dass Leute sich überfordert fühlen, dass sie Aversionen haben gegen eine Zielgruppe. Ich finde es wichtig, Martina Bodenmüller wird vielleicht heute Nachmittag da noch näher drauf eingehen, vielleicht auch vom anderen Blickwinkel aus. Ich finde es wichtig, solche persönlichen Aversionen oder solches sich nicht zutrauen, ernst zu nehmen. Aber ich finde es gleichzeitig äußerst problematisch, das dann als für immer gegeben hinzunehmen, sondern wenn jemand Profi in der sozialen Arbeit ist und feststellt, mit bestimmten Zielgruppen kann ich nicht arbeiten, es wäre aber wichtig, dann müsste das eine Herausforderung sein, zu gucken, ob und wie kann ich das möglicherweise ändern. Es wäre falsch, zu jemandem ins kalte Wasser zu werfen oder das zu übergehen. Aber es wäre genauso falsch, zu sagen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich sage das, weil wir in der sozialen Arbeit, ich vermute in Westdeutschland viel stärker als in Ostdeutschland, eine Tendenz haben, bei bestimmten Zielgruppen zu sagen, mit denen will ich arbeiten, mit denen will ich nicht arbeiten, bis hin zu dem Extrem zu sagen, ich will nur mit Opfern arbeiten. Aber wenn ich Opfer wirklich ernst nehme und meine dualisierend unterscheiden zu können, hier Opfer, hier Täter, dann kann ich vielleicht mit Kindern arbeiten. Aber selbst bei Frauen im Frauenhaus oder bei der Opferhilfe möchte ich die Frage stellen, ob jede Person, um die es da geht, wirklich nur Opfer ist. Selbst da lässt sich die eindeutige Trennung von Opfern und Tätern nicht immer durchhalten. Und erst recht ist es keine Grundlage für professionelle Entscheidungen. Ich gucke auf die Uhr und sehe, dass ich schon ungefähr eine Dreiviertelstunde geredet habe. Ich möchte jetzt auf zwei kurze Punkte noch abschließend kommen. Einmal möchte ich zunächst eingehen auf wesentliche gesellschaftliche Einflüsse auf Grenzen und dann zu meinem Fazit. Gerade wenn es um Rechtsextremismus geht, geht es immer nicht nur um pädagogische, sondern gleichzeitig um gesellschaftliche Fragestellung. Und dann haben wir zu berücksichtigen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die seit Jahrzehnten, seit vielen Jahrzehnten erhebliche Defizite in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus aufweist. Genau das produziert natürlich auf der anderen Seite Bedürfnisse nach demonstrativer, nach teilweise auch ritualisierter Kompensation jener Defizite. Dazu scheint sich vielen vor allem erstmal die grundsätzliche Ausgrenzung rechtsextremistischer Jugendlicher von sämtlichen Angeboten sozialer Arbeit anzubieten. Zumal sich damit natürlich auch exzellent noch Political Correctness demonstrieren lässt. Tatsächlich aber, so jedenfalls meine Einschätzung, führt so eine Grundhaltung, so eine verständliche Grundhaltung in der Praxis vor allem zu immer neuen Varianten eines hilflosen Antifaschismus. In einer Gesellschaft, in der die Nährböden für Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Autoritarismus und Rechtsextremismus nach wie vor vorhanden sind und auch scheinbar nicht kleiner werden. Zweiter Aspekt, den ich anfügen möchte: In der Jugendhilfe erleben wir seit einiger Zeit einen schleichenden, aber tiefgreifenden Perspektivenwechsel. Aus der Balance von Hilfe und Kontrolle, die sozialgeschichtlich immer eine wackelige Balance war, aus dieser Balance wird zunehmend eine Subsumierung, eine Unterordnung der Jugendhilfe und das Primat der Prävention und der Sicherheitspolitik. Wo aber der vorbeugende Schutz der Erwachsenengesellschaft vor Teilen der Jugend in den Mittelpunkt rückt. Wo umgekehrt die Aufgabe der Förderung junger Menschen in den Hintergrund rückt, weil die Erwachsenengesellschaft dieser Jugend immer weniger zu bieten mag, vor allem immer weniger Zukunft zu bieten mag. Da lebt der alte Diskurs auch immer wieder auf, ob nicht Resozialisierung und Strafe mehr ausgebaut werden müsste oder Jugendhilfe auf die Bereiche zu begrenzen ist, in denen Auffälligkeiten, Anstößigkeiten, die von Erwachsenen definiert werden in der Regel, auch wenn die Opfer vielleicht eher Jugendliche sind, ob die Ressourcen auf diese Felder reduziert werden, in denen Auffälligkeiten und Anstößigkeiten passieren. Gleichzeitig legt damit eine Diskussion auf, die ich vorhin schon andeutete, zu unterscheiden zwischen denen, die sich Angeboten von Jugendhilfe gegenüber als würdig oder unwürdig erweisen. Beiden Trends der Umsetzung von Präventionsabsichten Erwachsenengesellschaft wie der Unterscheidung von Angeboten danach, wer sich als bedürftig im Sinne von Sicherheit erweist und sich gleichzeitig als würdig erweist. Beide Richtungen halte ich für äußerst problematisch, greifen aber in der Praxis immer mehr um sich und machen es immer schwerer, sich solchen Ansprüchen gegenüber abzugrenzen. Denn man will schließlich auch seinen Arbeitsplatz behalten. Drittens, auch in Europa zeichnet sich längst eine Entwicklung ab, die Luc Vauquelin, ein ganz spannender junger Soziologe, ich weiß gar nicht, ob er Franzose oder Amerikaner ist, er lehrt in Berkeley und in Paris, so beschreibt, dass wir längst eine Entwicklung in den USA vom Sozialstaat zum bulimischen Sicherheitsstaat haben. Zu einem bulimisch aufgeblähten Sicherheitsstaat, in dem, nur in Klammern gesprochen, inzwischen 7-mal so viele Leute im Gefängnis sitzen wie vor 30 Jahren, in dem junge Männer zwischen 20 und 30, die als Schwarze im Ghetto geboren sind, heute zu über 90 Prozent entweder im Knast sitzen oder aber nur mit gerichtlichen Auflagen frei sind oder im Irak oder in Afghanistan sind. Das heißt, die Gesellschaft entsorgt sich dieser Gruppe, der jungen schwarzen Männer aus den Ghettos. Diese Entwicklung haben wir in Europa noch nicht, aber wir haben deutliche Tendenzen in diese Richtung. Und das heißt für soziale Arbeit, darauf zu achten, sich nicht in so einem Sinne instrumentalisieren zu lassen. Allerdings liegt darin auch das Risiko, indem man diese Instrumentalisierung versucht abzuwehren, pauschal abzulehnen, mit bestimmten Zielgruppen zu arbeiten. Es ist vielmehr Fähigkeit gefordert, zu unterscheiden zwischen einer Instrumentalisierung und einer Arbeit für die jeweiligen Klientinnen und Klienten. Statt Hinweis auf die Sicherheitspolitik oder mit Hinweis auf die gesellschaftliche Entwicklung Handlungsfelder abzuspielen. Ein Trend, der übrigens vor allen Dingen in Jugendverbänden schon seit etlichen Jahren ungemein verbreitet ist. Hier möchte ich einen Schnitt machen und zu einem kurzen Fazit kommen. Immer wieder zeigt sich, dass Entscheidungen zur Grenzziehung in der sozialen Arbeit nicht am Ende differenzierter Auseinandersetzungen stehen, sondern meist schon den Beginn von Reflexion ersetzen. Und zwar umso schneller, je anstößiger die Zielgruppe ist. Meine These umgekehrt ist, wenn die Frage nach Grenzsetzung auftaucht, dann sind neue Auseinandersetzungen, Reflexionen gefragt. Nicht darauf zu hoffen, dass man jetzt darüber nicht mehr nachdenken muss, weil man Schlussstrich gezogen hat. Parallel dazu gibt es einige mindestens ebenso problematische Verhaltensweisen, gerade im Zusammenhang mit der Entwicklung des AGAP-Programms in Ostdeutschland in den 90er Jahren, ist in der Praxis an etlichen Stellen eine Haltung vertreten worden, propagiert worden. Man muss die eigene Meinung zurückhalten, man darf seine eigene Position nicht äußern, um das Vertrauen von auffälligen Jugendlichen zu gewinnen. Und man sollte jeden Aspekt vermeiden, der eine Konfrontation mit denen schafft, weil das ja das Vertrauen zerstören könnte. Genau das Gegenteil ist pädagogisch wichtig. Beziehungsarbeit, die eine Qualität haben soll, die braucht auch die Konfrontation. Die braucht es, dass man sich aneinander reibt, dass man Grenzen untereinander spürt, emotionale und sachliche Grenzen. Grenzen der Unvereinbarkeit von Positionen und Einstellungen. Und dass man dann nicht aufhört, miteinander zu reden, sondern sich aneinander reibt. Mit den Emotionen, die möglicherweise da drin sind. Die Verbindung von Beziehungsarbeit und Konfrontieren mit Unterschiedlichkeit macht ein ganzes Stück pädagogische Qualität und Zivilgesellschaft. Ein Zitat von einem rechten Jugendlichen, meinem Sozialarbeiter gegenüber 90er Jahren. Mich interessiert deine Meinung, obwohl sie eine ganz andere ist als meine, aber mich interessiert sie, weil es deine ist. Sie macht sehr deutlich, die Beziehungsebene schafft die Voraussetzung für die Auseinandersetzung. Dies Anbieter, dies Kumpelhafte ist genau das Gegenteil. In der Praxis hat sich übrigens auch immer wieder gezeigt, dass gerade die Beziehung und Konfrontation auch offen, authentisch leben können, dass die eine ganz andere Qualität der Beziehung hinkriegen als die Anbieter oder die Kumpel. Zweiter Punkt. Es ist richtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass in einer Beziehungsarbeit mit auffälligen Szenen besondere Risiken liegen. Risiken von Verharmlosung, Risiken von Gewöhnung, dass man da einen scharfen Blick drauf hat. Wir haben das Dilemma in der Debatte um rechtsextremistisch orientierte Jugendliche, dass die, die am ehesten darauf einen Blick haben, gleichzeitig aber in 20 Jahren kaum dazu gekommen sind, selbstpädagogische Ansätze dafür auch nur zu überlegen, wie man denn anders, mit geringerem Risiko, mit solchen Jugendlichen arbeiten könnte. Sie haben von sich selbst immer wieder, damit meine ich vor allem Antifa und deren Umfeld, argwöhnisch geguckt, was andere machen, aber selbst nicht sich eingemischt mit anderen, eigenen, aus ihrer Sicht effektiveren pädagogischen Ansätzen, sondern haben sich eher zurückgelehnt als die Gutmenschen, die weit weg vom Problem natürlich Grundsatzpositionen gut vertreten konnten, aber damit, ich habe eben schon das Wort des hilflosen Antifaschismus gebraucht, natürlich auch in der praktischen Situation wenig ändern konnten. Wo Ausgrenzung aber zum eigentlichen Erfolgsmaßstab hochgehoben wird, und das ist von diesen Kritikern leider immer wieder gemacht worden, da ist es die Verweigerung sozialpädagogischer Einmischung, die in den Vordergrund gestellt wird. Und die allerdings kann zwar das eigene Gutmenschenbild pflegen, aber nicht in der Situation wirklich was ändern. Wer arbeitet, macht sich auch die Hände schmutzig. Und das ist das, was ich diesen Grundsatzkritikern am ehesten vorwerfe. Umgekehrt finde ich es wichtig und notwendig, das sage ich in diesem Kontext auch gerade, weil diese Debatte ja gerade in Ostdeutschland teilweise sehr vehement, manchmal sogar militant gelaufen ist in den 90er Jahren. Ich finde diese Kritik, die auch die scharfe Kritik, die teilweise zum Beispiel von der Antifa gekommen ist, wichtig. Kann wichtige Anstöße geben, gerade weil es auch Risiken in diesem Feld gibt. Aber ich finde es äußerst schade, dass die fundierten Kritiker gleichzeitig nicht auch Möglichkeiten überlegt haben, wie sie es denn anders und besser machen können. Grenzen, so hatte ich am Anfang schon angedeutet, sind aus meiner Sicht primär Lernprovokationen. Provokationen dazu, neu, anders überlegen zu müssen, wie es weitergeht, wie man weiter etwas entwickeln kann. Und dazu möchte ich anregen, Grenzdiskussionen, nicht nur in der Fachdiskussion, vor allen Dingen dann in der Praxis, in konkreten Situationen zu begreifen, zu reflektieren, als Situationen, die dazu zwingen, neue Wege zu suchen, andere Wege zu suchen, etwas neu umzudenken, statt auf der Ebene zu denken, wie setzen wir uns durch oder müssen wir hier Schluss machen. Und damit möchte ich hier Schluss machen.